Willkommen zurück bei Cardio Macht Dünn. Wir haben uns hier wieder mal versammelt, ja, für eine weitere Episode. Es ist ja viel passiert seit der letzten Episode. Und ich glaube, eins der Hauptthemen, die wir letztes Mal angeteasert haben, ist Belas Cut. Bela ist jetzt seit Montag im Defizit. Ich kenne Bela jetzt wirklich schon ziemlich lange und die Zeit, die er im Defizit verbracht hat, ist wirklich sehr minimal. Also wenn ich an Bela denke, dann denke ich direkt daran, ja, jeden Tag 5000 Kalorien schaufeln und immer im Aufbau sein. Von dem her, das wird jetzt ein Kontrast. Wie sind die ersten Tage gelaufen des Cuts? Wo ist dein Gewicht? Wo sind vielleicht die Makros? Und wir werden gleich noch auf den Progress eingehen in der letzten Offseason.
Tatsächlich bin ich heute Morgen ein bisschen gebrochen, denn das Gewicht war heute bei 117,7, also ein Kilo schwerer als vor 2 Tagen. Ich weiß nicht genau warum, wird aber so sein, keine Ahnung, halb so wild, wird sich schon wieder einpendeln. Aber war so das erste Mal und ist für mich auch ein neues Gefühl, dass ich auf die Waage stehe und mir denke, heute könnte ich leichter sein und es wäre nicht schlimm, weil für mich war es immer so, ich wollte immer jeden Tag schwerer sein. Also für mich, ich bin wirklich so, glaube ich, ein bisschen aufbaugeschädigt, was das angeht. Ramon hat da auch schon einige Anmerkungen gemacht in letzter Zeit bei mir. Aber auf jeden Fall, ja, alles gut. Ich fühle mich sehr gut. Ich habe so viel mehr Zeit. Ich habe das, glaube ich, schon jetzt öfters gesagt, aber es ist geisteskrank, wenn man weniger essen muss. Man hat einfach viel, 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 viel mehr Zeit über den Tag verteilt. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Und Makros sind momentan bei 450 Gramm Carbs, 280 Gramm Protein und 80 Gramm Fett. Das sind, glaube ich, 3,7 ungefähr. Für die Kalorien wissen wollen. Hunger habe ich noch gar keinen, ja, was auch nicht groß verwunderlich ist. Habe aber tatsächlich schon auf Magerquark umswitchen müssen. Ramon hat das gestern ein bisschen geschockt, denn ich habe erstens kein Whey-Protein mehr. Und zweitens, was ist der zweite Grund? Ah ja, ich muss jetzt 280 Gramm Proteine essen, habe aber keine 700 Gramm Carbs mehr. Und dann kommen natürlich viel, viel weniger Crossover-Proteins zusammen. Und das merkt man wirklich extrem. Also das hat mich auch überrascht, wie stark dass ich das gemerkt habe, dass man halt einfach viel, viel mehr pure Eiweißquellen quasi zu sich nehmen muss. Das ist wirklich spürbar.
Ja,
Also,
viel mehr.
da könnt ihr ein Lied davon singen, Jungs.
Wo bist du mit deinen Proteins, Janis, momentan? 200.
240, glaube ich, oder 50.
Hm.
50, glaube ich, ja.
Okay. Ja, ich bin auch 280. Macht dann halt schon nochmal ein bisschen was aus, ob 250 oder 280. Für mich so, 250 waren immer so meine sozusagen Wohlfühl-Proteins. Irgendwie, wenn man so 4 Meals hat und immer so eine Proteinquelle drin hat. Ja, mit so 500 Gramm Carbs oder so kommt man eigentlich relativ easy auf 250. 280 muss man sich mit 4 Meals halt dann schon ziemlich Mühe geben, um darauf zu kommen. Aber auch das funktioniert.
Ja, sehr, sehr. Ja, es hat einfach so eine gewisse Umplanung, die jetzt hat stattfinden müssen, dass ich jetzt halt einfach ja, noch mehr Eiweiß Sources esse. Und das habe ich aber nach einem Tag, also es ist ja nicht eine große Sache. Ich habe das ja direkt gemerkt, als ich meinen ersten Tag vorgetrackt habe. Und dann ist man sich das auch sehr, sehr schnell bewusst.
Trackst du deinen Tag immer vor?
Ich habe jetzt einfach Anfang der Woche, dass ich mal so einen groben Überblick habe, wie ich das Ganze handhaben möchte. Denn was ich nicht mag, ist, dass ich einfach so ins Blaue hinaus esse. So, weißt du, wie ich meine? Sondern ich möchte schon wissen, was ich ungefähr wann essen werde. Dementsprechend habe ich Sonntagabend den Montag vorgetrackt und dann wusste ich, ah, es geht hinten und vorne nicht auf mit den Proteinen. Dann musste ich dann da ein bisschen was anpassen.
Janis, trackst du deine Tage vor?
Nee, aber ich meine, ich habe jetzt die erste Mahlzeit, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Diät, wo ich nicht jeden Tag gleich habe, da muss ich immer ein bisschen schauen. Aber ich esse dann meistens, die erste Mahlzeit ist mehr oder weniger Diättag abhängig. Also an hohen Tagen esse ich etwas mit Cereals, meistens irgendeine Frucht und immer etwa gleich viel Cereals und irgendwie noch ein Shake oder Eier oder beides. Und sonst mache ich meistens dann an einem tiefen Tag Eier, Magerquark und tue dann noch in die Beeren, Datteln und so Zeug rein. Vielleicht ein bisschen, ganz wenig. Hirseflocken, Cereals oder so. Also es ist halt wie so, morgen ist je nach Diättag abhängig, dann die zweite Mahlzeit ist mehr oder weniger immer das Gleiche. Ich habe vorgekocht, das ist auch schon fix. Dann Pre- und Intra-Workouts, wieder diättagabhängig. Also diättag und halt weniger. Und abends mache ich eh immer anders. Auch da habe ich meine Meals. Deswegen habe ich hab wie so ein Großteil des Tages ist eh mehr oder weniger fix. Auch die Pre-Bed-Mahlzeit ist immer das Gleiche.
Ja,
Darum,
also sage ich wie so ein Baukastensystem, oder? Also
genau.
das hatte ich in der Offseason jetzt auch immer. Ich wusste, ich habe, keine Ahnung, vielleicht 10 Meals, aus denen ich auswähle, und dann setze ich es mir jetzt einfach so zusammen. Aber jetzt das
Genau.
halt durch die Umstellung musste jetzt gewisse Setzteile mussten etwas angepasst werden, damit der
Ja, also
Baukasten jetzt wieder aufgeht.
wenn ich teilweise direkt beginne, habe ich das auch schon gemacht, dass ich vorgetrackt habe, einfach um zu
Ja, klar.
schauen, wie
Ja.
funktioniert es, weil wenn du lang im Aufbau bist, oder nicht mal lang, einfach überhaupt eine gewisse Zeit, du vergisst halt, wie anders man essen muss, um die Macros zu erfüllen. Weil eben, wie gesagt, du musst einfach viel mehr Protein essen. Viel mehr, also du musst viel mehr Magerquark, viel größere Shakes, mehr Hähnchen, mehr dies, mehr das, einfach alles so. Proteinquellen hochschrauben, ja, schon ein bisschen anders.
Ja, das ist so. Und was ist jetzt so das Ziel der Diät? Ihr habt ja noch keine fixe Timeline oder so. Es geht eher um
Also,
diesen Look zu erreichen, oder?
ja, Tobi hat gesagt, zwischen 12 und 20 Wochen. Also, Spektrum ist hier schon sehr, sehr groß, wo es dann enden kann. Aber es geht, wie Ram gesagt hat, vor allem darum, einen gewissen Look zu kreieren. Und das Ziel ist halt auch, jetzt vor allem mal an einen Punkt zu kommen, wo man so dann auch abschätzen kann, wo fehlt noch was, wo sind wir, wo ist der Status quo, gerade jetzt auch im Hinblick mit einer eventuellen Prep 2024, dass man halt auch mal abschätzen kann, hey, wo stehe ich? So. Und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, um da einfach mal, ja, wieder einen Realitätscheck zu haben, sage ich jetzt mal. Denn das ist halt schon sehr schwierig ab einem gewissen Körperfettanteil.
Mir ist sehr stark aufgefallen, wie du deine Formulierungen, was die Prep 2024 angeht, ein bisschen verändert hast über die letzten 2 Monate. Davor hast du es wirklich sehr klar, ich preppe 2024. Und jetzt ist es immer wieder mit einem möglicherweise oder einem eventuellen oder mal schauen. Was hat sich da so ein bisschen verändert oder was ist da so deine Einstellung? Hast du da wieder so ein bisschen mehr Zweifel bekommen oder willst du da einfach noch nicht dich zu stark festlegen? Was hat sich da so ein bisschen verändert? Weil wirst du mir da schon zustimmen, dass das der Fall ist, oder?
100% ja. Also es hat mehrere Gründe tatsächlich. Einerseits weiß ich nicht, was ich 2024 beruflich machen werde. Und es kann sein, dass das Jahr sein wird, wo ich sag mal, ins normale Berufsleben einsteigen werde, möglicherweise. Und dann werde ich keine Prep machen. Also das ist für mich sonnenklar, denn dann habe ich ganz, ganz andere Prioritäten. Das ist ein Grund dafür. Und ein anderer Grund dafür ist, dass ich einfach überhaupt nicht abschätzen kann, wo ich stehe. Also ich bin jetzt 118 Kilo schwer, und ich weiß nicht, wie ich aussehen werde mit 100 Kilo. Ich kann es wirklich null abschätzen. Also ich habe jetzt hier für später einige Bilder bereit gemacht, einerseits vom März 22 und jetzt, aber andererseits vom Oktober 21 und vor 2 Wochen. Da sieht man schon, es ist schon was gegangen, aber dann halt effektiv, wie viel das es ist, kann ich null abschätzen. Und ich habe halt schon, also ich habe, für mich ist sehr, sehr wichtig, dass wenn ich das mache, dass ich irgendwo durch eine Rolle spiele. Also ich habe keinen Bock zu preppen und dann ja, dort auf der Bühne zu stehen und einfach auszusehen. Oder man weiß direkt, der wird Letzter so. Weißt du, wie ich meine? Das mache ich nicht mit. Also da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, kann ich alles absolut nachvollziehen. Ist mir einfach aufgefallen und wollte ich mal so
Ja, haben
ansprechen.
wir tatsächlich auch privat off-Podcast noch nie drüber gesprochen, aber also es ist so, ja.
Nein, also wirklich nicht. Das ist einfach etwas, was mir wirklich in letzter Zeit, gerade in den letzten paar Tagen, wirklich aufgefallen ist. So, wie ich so dachte, ja, Bela hat da wieder so ein bisschen einen Shift gehabt in seinem Mindset. Ja.
Bela, wenn 2024 noch nicht so klar ist, die beruflichen Verhältnisse, aber 23 schon.
Nein. Du wirst gleich meine Body Composition sehen, das ist over,
Ja, aber wenn das jetzt, Bro, das ist irgendwie 8 Monate Zeit, so.
Wenn du jetzt starten würdest,
Würde funktionieren.
wirklich 20 Wochen durchziehen, sage ich, wärst du,
Safe.
was ist denn 20 Wochen? Was haben wir dann? Das sind 5 Monate.
Das ist noch zu früh fast schon. Das heißt
April,
Juli.
August.
Hast du immer noch nicht 2 Monate?
Ja.
Zwei,
Ja,
drei.
stimmt. Das wäre ja mal wild. Ja, wer weiß. Also ist ja
Wer
schon
weiß.
wirklich eine
Also
Möglichkeit. Also
7, 8 Monate ist jetzt Zeit. Das sind
ja, eine
oder
grundsätzliche
fünf.
Möglichkeit wäre wahrscheinlich da, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also darüber habe ich auch mit Tobi jetzt noch gar nie gesprochen. Also das stand bis jetzt noch nie zur Debatte.
Ja, das ist ja nur ein
Ein
ganz
Gedankenspiel.
Gedankenexperiment. Wenn du jetzt in 20 Wochen eine gute Ausgangslage hättest, könnte man ja da weiterziehen.
Ja, könnte man. So wie Janis das mal gemacht hat.
Ja.
Wobei bei mir war es auch wirklich ganz ungeplant, 2017. Komplett ungeplant. Und dann, ja. Ich hätte einfach so weiter diäten sollen. Ich hätte nicht Wettkampf-Prep-Modus machen sollen und dann einfach mich kaputt hungern. Aber ja, man lernt.
Man lernt,
Gut,
genau.
ja, dann schauen wir uns doch mal das an, was du uns hier, deine kleine PowerPoint, die du uns hier vorbereitet hast.
Also, ich denke, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn ich die Bilder zeige, die schon länger zurückliegen. Moment. So, jetzt passt. Also, wir haben links, ich im Oktober, 12. Oktober 21, habe ich gerade nachgeschaut. Da war ich circa 104 Kilo. Und jetzt rechts, das war vor ein, 2 Wochen, zwei, drei, 4 Wochen, irgend sowas. Nein, das war am Jahreswechsel. Also es ist jetzt auch schon einen Monat her. Denn die Bilder habe ich auf Instagram gepostet und da ja um die 118 Kilo rum. Das ist der Frontshot.
Also
Ich habe
14 Kilo sind dazwischen.
ja ungefähr, ja.
Wie viel davon schätzt du ist Lean Body Mass? Der Timeframe ist ja ungefähr,
Timeframe ist ein
ja,
Jahr und 3 Monate,
genau.
so 2 Monate.
Ja, genau. Weil ich denke, dass da schon einiges auch an Lean Body Mass dabei sein wird. Auch wenn wir konservativ irgendwie nur 5 Kilogramm schätzen in einem Jahr, das wäre ja.
Also das wäre für mich nicht so konservativ, wenn ich echt bin. 5 Kilo wären schon
Ja,
sehr.
aber das 14, das ist ein Drittel.
Ja.
Ein Drittel ist schon realistisch.
Und wenn man so anschaut, so schau mal, so die Lats zum Beispiel, anders so, du siehst, ich glaube auch, dass das Bild rechts ein Stück näher ist, darf man nicht vergessen.
Ich weiß nicht, ich habe es versucht ziemlich auszubalancen. Und wenn du so die Körpergröße ansiehst,
Ja, aber auch
dann
die
passt es nicht so
Linse,
schlecht.
das ist halt links, glaube ich, ein iPhone-Bild und rechts halt eine 30 mm Kamera.
Ja, das ist
Muss
so, ja.
man
Das ist.
vernachlässigen. Aber so Beine, aber auch gerade so Lat, Brust, habe ich das Gefühl, ist überall was gegangen. Also das mit
Wir haben
dem.
das aus Bild 1. Dann haben wir hier Back Double Biceps. Ich
Ja,
denke,
das. Ja, die
da,
Arme.
ja, das sieht man dann auch später nochmal. Also bei den Armen bin ich jetzt rückblickend eigentlich schon relativ überrascht, wie viel das gegangen ist. Klar, es sind immer noch keine Stärke, das werden sie wahrscheinlich auch nie, aber ich meine, sie sind deutlich besser als hier.
Ja, deutlich. Ja,
Und ich
ja.
denke, was man auch sieht hier ist, meine Taille ist halt eigentlich relativ schmal, wenn ich einigermaßen nicht zu fett bin. Und ich denke, das wird dann halt diesen ganzen Shot hier auch nochmal eine ziemlich andere Optik geben, so.
Ja, Rücken ist immer gemein, weil Rücken im Aufbau und gewissen Köpfen, da siehst du einfach schlechter aus, der Rücken wird kleiner optisch. Dann
Ja.
machst du Diät und dann, holy shit, sieht es ganz, ganz anders aus. Also wenn es quasi jetzt schon rechts besser aussieht als links, also noch mehr Muskelmasse, dann kann es ja noch lustig werden.
Ja, also ich denke, das sieht man auch hier sehr, sehr gut. Das ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Back-Lat-Spread-Shots von mir. Also ich habe da schon deutlich bessere gesehen. Das ist wahrscheinlich auch meine beste Pose, würde ich sagen. Dementsprechend, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die Rückenansicht dann auch leaner aussehen wird. Haben wir hier links eine ganz, ganz gottlose Side-Relaxed. Also wirklich. Und sollte man mich einsperren dafür? Aber ja.
Ich hab schon Schlimmeres gesehen, glaube
Ja, aber
ich.
die ist
Also,
schon.
es ist ein richtiger Körperklaus.
Ja, sie ist unterdurchschnittlich, ja, aber ich habe schon
Mein
Schlimmeres gesehen.
Arm sieht so kurz aus. Aber ja, auch da ist verdammt viel gegangen. Shit, Mann.
Auch,
Und
re auch rechts könnte man das Posing noch ein bisschen verbessern.
ja, definitiv. Also
Den Arm
Posing.
mehr ausstrecken, dass er nicht den Glutes verdeckt und den Kopf nur schon gerade halten, dann wäre es schon relativ vernünftig. Nicht optimal, aber relativ
Ich werde
vernünftig.
auf jeden Fall noch Posingstunden mit Janis buchen, wenn ich prepped werde. Das ist ganz klar.
Der Shot links killt mich wirklich ein bisschen, aber also der Progress ist wirklich heftig. Also ich gehe schon davon aus, dass 4-5 Kilo sein werden. Also ich kann es mir anders
Ja.
nicht vorstellen.
Ja, wir werden sehen. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Beine auch immer das Gleiche. Beine von der Seite sind im Aufbau dann schnell mal kleiner. Also jetzt das ist nicht kleiner aus, aber ich sag mal so optisch. Ob einen gewissen Köpfchenanteil werden die Beine eher schlechter optisch, obwohl sie eindeutig was zugelegt haben. Also deswegen auch immer mit Vorsicht zu genießen, wenn die Beine jetzt nichts, also sehen deutlich bigger aus, klar. Aber ich glaube auch, wenn du jetzt da ein bisschen Fett runterziehst, dass es nochmal ein deutlicher, noch größerer Unterschied sein wird, was man jetzt
Ja,
hier sieht.
kann gut sein, ja.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich so die 104 Kilo, die du links bist, wahrscheinlich nicht so einen schlechten Start- oder Endpunkt für die Diät wären, wenn man rechnet, dass halt hier noch 4-5 Kilo mehr Muskelmasse drauf ist.
Ja.
Platz viel besser.
Ich muss
Arme sind
sagen, der
viel
Shot hat
besser.
mich fast am meisten impressed. So.
Ja, ist viel besser.
Und da ist einfach allround so viel
Ja.
mehr drauf.
Ich glaube, die Arme sehen in der Front und in der Back Double Biceps noch recht gut aus. Nur in der Side-Pose und so Front Latspread und so fallen sie halt ab. Aber in der Pose finde ich sie jetzt nicht so abfallen. Also klar, sollten sie noch größer werden und alles, aber ich finde jetzt nicht, dass sie so ins Auge stechen, wie jetzt bei anderen Posen. Also das hast du echt gut hingekriegt, so.
Danke, danke. Ja, also hier habe ich das Gefühl, ist wirklich, sieht man es sehr, sehr gut, dass einfach allround viel mehr drauf ist. Meine Beine sind viel größer, wenn ich das so
Ja.
sagen kann. Und auch so die Lat-Partie ist viel besser, Arme, auch Schultern. Ja,
Und auch
viel
in
besser.
Real Life, ich hatte dich ja gesehen, im David, dass wir zusammen trainiert haben. Belas Beine sind verdammte Baumstämme. Das täuscht hier auf den Fotos, sie sehen schon da schon gut aus. Aber in echt sind die nochmal deutlich dicker, ich sag's euch. Es kommt da nicht so krass rüber, weil ihr dürft auch nicht vergessen, er ist, wie groß bist du, 1,89?
Ja.
Ja. Und wenn ihr euch neben ihn stellen würdet, ihr würdet viel, viel kleiner aussehen. So. Darf
Das
ich
ist.
nicht vergessen. So, wenn du jetzt neben jemand anderem stehen würdest, würde man bei den Beinen auch noch mehr sehen, wie dick die wirklich sind. Ja.
Ja, das ist schon gut möglich. Das ist tatsächlich auch ein Feedback, was ich relativ oft bekommen habe. Also, als wir in den USA waren, haben wir den Nick Love getroffen. Und Ramons Coach Lukas, und die haben auch beide gesagt: So, boah, wenn man dich in Real Life sieht, das ist ja etwas ganz anderes als auf Bildern, so, es kommt gar nicht so rüber. Also, ja, Ramon,
Haben ein kleines Problem.
ja, ich habe es gerade gesehen.
Und zwar unsere Zoom-Lizenz, die wir mit Cardio-Machtung gekauft haben, ist, glaube ich, abgelaufen.
Das heißt,
Wir müssen in 10 Minuten das Meeting neu
Bro,
starten.
Scheiße. Ich habe eine Zoom-Lizenz.
Ich habe auch eine.
Okay, gut.
Aber
Ja, kein Problem. Wir werden einfach das neu starten und dann das zusammenschneiden.
ja.
Gar kein
Aber wir
Problem.
lassen das jetzt noch fertig
Ja,
laufen, oder?
safe, safe, safe.
Und dann habe ich hier noch von März zu jetzt einfach normale Update-Bilder. Ich weiß nicht, ob wir die auch noch anschauen wollen oder nicht. Aber ich denke, auch da ist es relativ eindeutig, dass da einiges mehr drauf ist. Also da war ich links 105 oder 106 Kilo, irgend sowas. 106, glaube ich.
Wie viele Monate sind das? März?
Also ein
Also,
gutes
ne?
halbes Jahr. Da war die ganze USA-Reise mit dir und Ramon war dazwischen. Corona hatte ich, wo ich wieder extrem viel Gewicht verloren hatte, Lebensmittelvergiftung. Da war ziemlich viel Scheiße dabei in diesem halben Jahr. Ich glaube,
Bro,
du.
du brauchst aber auch wie Roma noch mehr Real Dads. Ich
Bin.
glaube, ich habe auch ein bisschen Real Dad-Fetisch entwickelt,
Kann sein,
aber
ja.
ich meine, deine Side-Dads und Front-Dads sind ziemlich gut. Und wenn die Real Dads auch noch jetzt besser wären,
Ja. Die ist
ja, würde.
heftig.
Ja.
Ich finde zwar tatsächlich, dass meine Real-Dads nicht so schwach sind, aber vielleicht täuscht es auch auf den Bildern oder ich habe da eine komplette Fehleinschätzung. Ja,
Ja, es hat immer, ja.
ich find auch nicht, dass sie schwach sind, sogar sind eher stark, aber deine Delts sind halt so geformt, dass der seitliche Kopf so richtig dominant groß hier ist und dann die Rear-Delts relativ weit hinten erst ansetzen und dann müssen die
Bro,
halt.
aber das ist, glaub mir, das ist Masse. Es war bei mir genauso. Hat mir auch so ausgeschaut, dass wenn die hinteren da tief ansetzen, das ist einfach eine reine Masse Frage. Ohne Witz. Dachte auch immer bei mir, die Readouts hinten sind einfach halt scheiß Ansätze. Dann wurden sie größer und dann sah es nicht mehr so aus.
Okay.
Also das täuscht war mir auch so überraschend eben.
Ja gut, ich denke, hier muss man wirklich Bela mal Props aussprechen.
Jo.
Ja, good work. Geil zu sehen, dass sich's auch auszahlt. Also
Danke,
wirklich.
Jungs, danke, Jungs. Sehr, sehr nett, bedeutet mir viel.
Ja, Mann, ich gut gemacht. Sehr gut
Yes, ja. Ich bin extrem gespannt, wie es nächstes Mal aussieht auf 100, 504 Kilo.
ja, gespannt, wie es auf der Bühne aussieht dieses Jahr,
Ja,
ja.
nochmal gehört, Janis, du machst einen Tan dieses Jahr für die Bela.
Ja, wenn du auf die Bühne gehst, Bro.
Ja, egal ob 24 oder 23.
Ja.
Das ist geritzt. Das ist ganz, ganz klar.
Gut.
Da müssen wir uns was, da buchen wir ein Hotel.
Ja, ist gut.
Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir hatten auch eine ziemlich ja, heftige Woche hinter uns, Janis und ich, denn wir waren in Köln 4 Tage zusammen, 4 Tage aufeinander gesessen, sind mit dem Auto angereist, dann ja dieses Rocker meets Ivo oder einfach die Athleten von Rocker haben die Athleten von Ivo getroffen. Was waren so deine Eindrücke, Janis, so zum Wochenende?
War ziemlich, es war ja wie so ein Experiment, weil wir hatten ja wirklich keinen richtigen Plan im Sinne von Programm, sondern einfach halt, wir treffen uns und schauen, was passiert. So ein bisschen wie ein soziales Experiment hat sich's angefühlt. War auch, muss ich zugeben, ich war ein bisschen nervös, nicht weil ich irgendwie, ja, von denen eingeschüchtert werde, sondern einfach, weil du weißt nicht, was abgeht. Du denkst so, wie wird das? Wird das voll komisch? Wird das, keine Ahnung, was einfach so, ist Ungewissheit und es war aber ziemlich schnell dann recht entspannt, weil man einfach gemerkt hat, so auch mit Paul und so, das sind alles sehr sympathische Leute. Wir haben uns auf Anhieb mit allen eigentlich gut verstanden, waren auf einer Wellenlänge, also auch wie wenn sie quasi auch im Team Evo gewesen wären, fast schon. Ja. Also
Ja.
ja, war wirklich richtig nice, muss ich sagen. Und auch ein bisschen Content. Das war auch das Ziel, dass wir Content abdrehen, klar, aber nicht, halt nicht so, wir haben keinen ja, Content-Aufnahmeplan mit denen vereinbart im Vorhinein. Wir haben einfach geschaut, so, ja, wie kommt's? Also war wirklich cool. Und ja, Training war ein bisschen Ghetto. Also bei der Einheit am Freitag, wo auch die Rockathleten da waren, ich habe für etwa 20 Sätze oder so drei Stunden plus gehabt, einfach weil ich mir wieder mal Fotos, Video oder einfach besetzt. Und die Einheit Push, die war die frustrierendste Einheit seit ewig, weil ich kann, also im Evo-Channel kann ich einfach, ich kann keine Übung machen für die Brust. Kurzhantel, Bankdrücken und that's it. Vielleicht noch Fleiß und Kabel. Mit allem anderen komme ich einfach überhaupt nicht klar. Ich habe auch probiert. Ich habe alleine wegen 2 Sätzen Aufwärmen bei dieser flachen Bankdrück-Brustpressmaschine hatte ich noch Schulterschmerzen. Ging zwar wieder schnell wieder weg, aber wegen 2 Aufwärmsätzen mit einem 20er und einmal mit einem 20er und einem 10er ist nicht viel Gewicht. Und auch wirklich, also, ich weiß auch nicht, Mann, ich
Das
bin
ist
da
die, die wir
schon.
auch im Gym haben, oder?
Die ist Katastrophe, die Maschine. Ja. Ja, keine Ahnung, also war ein bisschen frustrierend, vor allem weil halt die Brust, dass die Prio Nummer 1 ist bei mir und die Trainings sind mir immer dann besonders, dass die gut laufen. Und es war einfach halt das schlechteste Training überhaupt von allen Muskelgruppen, wahrscheinlich seit 1, 2 Jahren oder so. Also ja, ich habe wirklich dann war so verzweifelt, dass ich irgendwann einfach halt Defizit Push-Ups gemacht habe, weil das ist das
Ich habe
Einzige
es
war,
sogar
was
gesehen
safe.
in der Story. Ich
Ja,
glaube, von
Defizit
Carmen war das.
Push-Ups und Kurzhantelbank drücken und das war es dann mehr oder weniger.
Du hast dich
Ich
aber gut
war.
gefangen.
Hä?
Du hast dich gut gefangen. Ich meine, so am Anfang warst du wirklich sehr deprimiert, aber anschließend, ja,
Ja,
hast du.
weil alles, was ich probiert habe, nichts hat funktioniert. Ich habe die Maschine probiert, das probiert, das probiert, das probiert. Ich habe ja eben die Brustpressen probiert. Ich habe die Fly-Maschine probiert. Nichts davon war schon annähernd okay. Und dann ging es weiter noch mit Seitwärts. Hatte ich auch diese Gym 80 Seithebenmaschine, die viele so fühlen. Ich finde die ganz, ganz schrecklich. Ja, das hat mich dann so frustriert, dass jede einzelne Übung, die ich probiere und mache, einfach entweder Schmerzen verursacht oder einfach ich den Muskel 0,0 spüre. Hat einen brutalen Trap-Pump. Meine Traps waren so groß wie fast noch nie nach der Seithebenmaschine dort. Und meine Seitwärts waren so, ja, die wir heute auch noch. Und es war halt so, ja, keine Ahnung. Shit happens, aber ja, gibt's halt.
Also aber ich kann es schon verstehen, dass es einem richtig zertrümmert. Also ich wäre auch komplett gebrochen, wenn ich dich wäre, sage ich dir
Ja,
ehrlich.
was es geht, hätte es nur schon eine Multipresse gehabt. Hätte ich hier wenigstens ein bisschen Multipresse, Bankdrücken machen können. Das ist mir eben so ein bisschen kritisch wegen der Schulter und so. Also kommen schnell mal Schmerzen, aber damit kann ich mich noch irgendwie, keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, mit denen ich mich zufrieden gegeben hätte. Ich habe nicht die Erwartung gehabt, dass es das beste Brusttraining zu Hause wird. Das habe ich sogar schon lange aufgegeben in fremden Gyms, aber nicht, weil auch unabhängig, ob die Gyms gut oder schlecht sind. So, es ist einfach nicht realistisch, so ein brutal krasses Training hast wie zu Hause mit PRs. Aber wenn halt wirklich gar keine Übung funktioniert und du einfach Angst hast, wenn du irgendwas machst, dass du einfach nur dann verletzt nach Hause kommst, ist halt ja nicht entspannt. Ja.
Ja, sehe ich
Ich
auch
sehe
so.
gerade, weniger als 1 Minute, wollen wir kurz einen Call mal starten. Ja, wie waren deine Sessions? Wie war dein Eindruck vom gesamten Weg? Mein Eindruck, täuscht jetzt nicht, das war extrem positiv. Und diese Einheit, diese eine Brust-Push-Einheit, die hat mich ziemlich frustriert, aber sonst war es brutal cool. Ja.
Ja, ich sehe es genau gleich. Es war so ein bisschen, ja, es ist so das etwas ungewiss, als wir dorthin kamen, weil wir alle nicht wussten, was auf uns zukommt. Also wirklich auch so Sepp und so, die wussten nicht so genau, was jetzt passieren wird. Aber ich fand es auch eigentlich sehr, sehr cool, auch so einfach wirklich mal so viele gute Athleten und Athletinnen auch auf einem Haufen zu sehen. Das gibt es auch nicht so oft. Also vielleicht an Wettkämpfen, aber einfach so Off-Season, so viele gute Athleten mal zu sehen, das hat schon auch Bock gemacht und ich hatte einen sehr positiven Einfluss, einfach immer so ein bisschen eine Reizüberflutung diese Wochenende, so viele Leute.
Ein bisschen, ja.
Ja, ein bisschen sehr stark, also es ist wirklich krass, wenn du so dort bist, irgendwie die ganze Welt um dich herum verschwimmt einfach so und du bist so dort und es sind einfach so viele Eindrücke, so Drücke, so viele Leute, die du nicht kennst und das braucht schon auch sehr viel Energie, aber es hat extrem Bock gemacht und ich denke so, auch, dass wir mit dem Auto angereist sind, dass wir ein Apartment hatten. Es war einfach deutlich entspannter als die letzten Male. So. Also
Also,
overall.
war das Apartment?
Wie?
Wie war das Apartment?
Ziemlich easy. Also es war kleiner, als wir gedacht haben, aber die Küche haben wir auch kaum gebraucht.
Ist immer so.
Wir haben sie ein bisschen gebraucht, aber wenig.
Ja, aber man darf halt nicht unterschätzen, nur schon, dass du so diese Schalen hattest, dass du
Ja, korrekt, Besteck und alles.
richtig gut abwaschen konntest. Das ist
Ja.
alles so Dinge, wenn du in einem Hotelzimmer bist und so dann so am Lavabo Badezimmer so deinen Scheiß abwaschen musst, das ist so, ich bekomme direkt Albträume davon so.
Ja, das ist absolut. Also, und das Bett war auch viel besser, fand ich. Du
Ja.
glaubst nicht, aber ich fand das Bett Welten besser, weil ich konnte immerhin auf dem Rücken liegen, ohne dass mein Arm auf einer Seite runterhing. So.
Richtig.
Ja.
Safe. Ja, ich denke, somit schließen wir das Ganze ab. Ich fand es wirklich eine sehr gute Sache, sich da mal mit den Rocker-Athleten zu treffen. Und wie du es gesagt hast, sind auch wirklich alle extrem sympathische, ja, Menschen so. Es hat Bock gemacht, mal mit ihnen ein bisschen Content zu machen. Ich habe selbst gar nicht mal so viel Content geshootet, aber ich war sehr beeindruckt von Paul zum Beispiel. Der ist dorthin gekommen mit Kameras, hat da zwei YouTube-Videos durchgeboxt und da habe ich schon gemerkt, so, ja, das ist kein Zufall, dass der Mann im Social Media Game so erfolgreich ist, weil der hat es auch wirklich im Griff. So. Also das ist dann wirklich so nochmal ein anderes Level, wie er halt an das Ganze herangeht. Der ist halt wirklich ein Profi, was das so angeht. Also der ist wirklich, was Social Media angeht, echt
Ja.
hart dabei. Also es war auch mal cool so zu sehen. Ja, safe. Ja, gut, wir haben sonst noch so einige Themen aufgeschrieben. Wir schauen uns da mal direkt unsere Liste an. Was wollten wir heute noch besprechen? Ja, etwas, was Janis gemacht hat. Und zwar am ersten Tag so, wir sind im Hotel gewesen und wir haben gerade einen Shake, glaube ich, getrunken, zuletzt Meal gegessen und Janis macht sich den nächsten Shake ready und ich habe mich so gefragt, warum macht er das? Und dann hat er mir auch erklärt, dass er immer in der Nacht oder oft in der Nacht sich einen Shake kühl stellt im Kühlschrank. Und wenn er wacht in der Nacht, ja, stimuliert er nochmals extra seine Proteinsynthese. Was sind da so deine Gedanken dazu? Oder warum machst du oder was erhoffst du dir davon und wann machst du es? Weil du stellst dir ja nicht einen Wecker, oder?
Gar keinen Fall. Also das habe ich auch schon früher gehört, dass die Leute irgendwie in der Nacht einen Wecker gestellt haben, um zu essen, weil sie denken, oh, ich werde katabol und so Bullshit. Das ist kompletter Quatsch. Und wenn du den Schlaf jetzt auch noch extra selber unterbrichst mit einem Wecker und die Schlafphasen da richtig zerballerst, ich glaube, der Netto-Benefit ist dann einfach wieder komplett weg. Ja. Also ich würde auf keinen Fall empfehlen, sich einen Wecker zu stellen. Ja. Aber da ich eh immer Minimum einmal pro Nacht aufwache, um aufs Klo zu gehen, dann wieso kann ich nicht einen Shake trinken? So. Sonst würde ich auch ein bisschen ein paar Schlücke Wasser trinken, vielleicht. Ich habe einen Shake, habe ich die Proteinsynthese nochmal stimuliert. So, why not? Das ist wirklich so ein Ding gewesen, so dass ich mal, ja, irgendwie, wo habe ich das wieder gehört? Also ich habe das vor Jahren gehört, dass die Leute das machen, aber mit Wecker, das fand ich schon immer ultra dämlich. Dann habe ich irgendwie mal gehört, ich glaube, aber Ding machst du auch mit Wecker. Urs, glaube. Bin aber nicht sicher, was er mit Wecker macht, aber er macht es auch irgendwie in der Nacht. Und dann dachte ich so, ja, also ich muss mir doch keinen Wecker stellen, ich mache eh immer etwa einmal auf. Wieso nicht einen Shake trinken? Dann habe ich es mal begonnen und irgendwie das Gefühl gehabt, zumindest subjektiv, dass die Regeneration ein paar Prozent vielleicht noch besser ist, aber wahrscheinlich Placebo. Also, ich bin dann so, ja, why not? Ja, also, wenn ihr eh auch jemand seid, der in der Nacht aufwacht, Alter, dieses Wort, dann why not? Wenn ihr jemand seid, der eigentlich immer durchschläft, macht das nicht, auf gar keinen Fall gestellt. Ja. Und es gibt auch Nächte, wo ich dann halt nicht aufwache, dann ist es halt so, dann ziehe ich mir die Proteine natürlich einfach am nächsten Tag dann über den Tag verteilt rein und that's it. Ist auch nicht schlimm, also ich hänge wirklich nicht an diesem Shake in der Nacht und ich so, oh nein, nicht aufgewacht, oh mein Gott, Katabol und so, das ist überhaupt nicht, wirklich nicht. Aber ich denke einfach so, es ist einfach ein easy Protein-Feeding, wenn ich eh schon aufwache, dann muss ein Shake zu kippen, so. Aber für mich eigentlich ist es so gesehen praktisch gar keine Nachteile. Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich wache halt wirklich nie in der Nacht auf. Also für mich
Ich
wär's.
wünschte, Alter, ich wünschte, es wäre bei mir auch so.
Also bei mir
Ja.
nur in der Prep wache ich in der Nacht auf. Sonst eigentlich wirklich nie, außer ich trinke halt so richtig viel Wasser vor dem Einschlafen. Dann kann es mal sein, dass ich aufs Klo muss, aber sonst gar nicht. Bela, wachst du in der Nacht auf?
Höchst selten. Also wenn dann, dass ich aufs Klo muss, aber ich sage, das ist einmal alle 2 Wochen oder einmal jede Woche, irgend sowas.
Krass. Ich sage bei mir noch weniger, noch deutlich weniger. Also wirklich sehr, sehr selten. Bei mir nur, wenn
Ja.
ich nicht zu Hause bin.
Ja, dann auch. Wenn ich nicht zu Hause schlafe, immer.
Safe.
Bin
Gut.
übrigens nicht aufgewacht, glaube Freitag oder Samstag.
Aber du hast gesagt, das ist kein gutes Zeichen bei dir.
Nein, weil dann war ich so hardcore K.O. So einmal ist für mich so normal, ja. Und ich denke mir auch, so einmal finde ich auch nicht so schlimm, weil, also, ich weiß auch, die Leute sagen immer, ja, ein paar Stunden vor dem Schlafen nichts trinken, ich würde sterben vor Durst. Dann auch immer abends, dann esse ich und trinke teilweise, also ich übertreibe es nicht, trinke teilweise 1,5 Liter vor dem Schlafen, so. Und gehe einmal oder keinmal aufs Klo, maximal zweimal. Also ich verstehe nicht, wieso, also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, das den Leuten schon, aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen Gewöhnungssache. Ich habe wirklich auch schon sau viel Wasser getrunken, auch so ein, hatte wirklich Durst und so. Seit 2 Liter vor dem Schlafen bin ich nicht aufgewacht. Da habe ich 9 Stunden gepennt, so. Keine Ahnung, was das Wasser in der Zeit, wo das hingehen geht. Wahrscheinlich wird es einfach auch ausgeschwitzt. Keine Ahnung. Aber, ja. Ich habe auch kein, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon einmal aufwachen, gar nicht aufwachen, dafür mein Trinken einschränken müsste, am Abend würde ich es nicht machen.
Ja, also ich muss sagen, ich schränke es auch nicht ein. Also ich
Nein.
einfach
Also du
auch.
machst es nicht extra jetzt, dass du irgendwie
Ja,
noch, aber wenn
ich
du,
echt vor dem Schlaf gehen.
ja, nee, wenn du Durst hast oder so, dann, also ich 1,5 Stunden mache ich nicht, ich nehme 1,5 Liter oder so und kipp, bevor ich ins Bett steige, sondern einfach halt so in den 2, 3 Stunden vor dem Schlafen, weil ich dann meistens halt ja auf dem Training komme, relativ spät, dann esse ich und dann chill ich ein bisschen, dann esse ich nochmal ein Pre-Bed-Meal, dazu auch noch ein paar Schlücke und dann komme ich zum Teil schon auf so ein Liter wahrscheinlich beim Essen nach dem Training und dann noch vielleicht einen halben oder so danach. Dann habe ich auch innerhalb von 3 Stunden oder so vor dem Schlafen dann einmal bitter getrunken, teilweise auch ein bisschen mehr. Ich sehe das Problem jetzt nicht so, aber ja. Aber eben stecken in der Nacht, ich meine, ist keine schlechte Idee, denke ich, grundsätzlich.
Ja, wie gesagt, wenn gegeben ist, dass du aufwächst, also ich denke, wachst, das ist eine sehr dumme Idee, dann wegzustellen, so dass.
Ja, also das ist ganz. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es ein Netto-Nachteil ist, wenn du den weggestellt in der Nacht. Ganz sicher, weil dieses Protein-Feeding, eben, ich bin nicht, ich muss nicht, ob ich überhaupt was spüre, so. Ich glaube schon, aber eben, das macht so wenig Prozent, also wenn jemand jetzt denkt, dass es mein Geheimnis ist für maximal Recovery und so, nein, ich mache es auch erst seit irgendwie ein paar wenigen Wochen, weil ich irgendwie auf die Idee komme, so, why not? Ja.
Safe. Ja.
Aber was mich jetzt noch wundernehmen würde, macht ja keinen großen Unterschied, aber trackst du die Proteine zum nächsten Tag dazu?
Nein, zum letzten.
Zum letzten? Okay.
Aber könnte man auch anders machen.
Ja.
Ich finde es einfach so ein bisschen einfacher, auch weil es gibt auch Tage, wo ich irgendwie vielleicht irgendwo mal was anderes esse, dann mehr Protein habe, gar nicht mehr genügend Protein für einen Shake in der Nacht habe. Weil für einen 20 Gramm Shake, da mache ich lieber nichts, weil das stimuliert die Proteinsynthese fast gar nicht. Und nein, also ich mache nur, wenn ich Minimum so 30 bis 40 Gramm Whey nehmen kann für einen Shake. Wenn ich nicht mehr so viel übrig habe aus irgendwelchen Gründen, weil ich mich irgendwie verplant habe oder irgendwie noch auswärts war und da irgendwie proteinlastig gegessen wurde, dann mache ich keinen. Ja. Also wirklich ganz entspannt. So. Bin da wirklich gar nicht irgendwie jetzt drauf besessen, das immer zu machen. Aber meistens eh noch Proteine übrig und statt lieber irgendwie dort ein Protein-Feeding mehr, als irgendwie bei jeder Mahlzeit dann halt 60, 70 statt 50 Gramm und sowas. Ja.
Ja, bei mir ist es halt momentan eher so, dass ich halt pro Mahlzeit relativ viel Protein konsumiere, aber ja, für mich ist halt das gar keine Option, weil wie gesagt, ich gar nicht aufwache.
Ja.
Ja.
Problem gelöst.
Problem gelöst. Ja, wir haben jetzt noch mehrere kleine Themen, die wir ansprechen könnten. Ich würde sagen, etwas, über was wir relativ oft jetzt gesprochen haben, auch in Köln, ist einmal so das ganze Thema Stress nochmals. Wir haben übrigens dazu auch eine Gymbraincast-Episode aufgenommen zum Thema Stressmanagement. Wir wollen heute auch nicht unbedingt so auf zu viele Tools eingehen und da irgendwie ja, zu stark ja, darauf eingehen, sondern mehr so ein bisschen unsere Erfahrung. Das ist nämlich so was angesprochen. Und zwar, du glaubst wirklich, dass du an so einem Wochenende hast eine Prozentzahl gesagt, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie
Ich auch
hoch.
nicht.
Aber du hast auf jeden Fall irgendwie was gesagt, dass du glaubst, dass du nur 60% so viel Gains machst an so einem Wochenende,
Ja.
wie an einem normalen Wochenende, was ich schon eine ziemlich star heftige Aussage so finde, weil ich es jetzt selber nicht so stark empfunden hätte. Aber ja, vielleicht da nochmal so ein bisschen deine Überlegungen dazu.
Ja, also was ich habe es nicht mehr im Kopf und ich finde die Studie jetzt auch nicht so einfach, aber ich habe mal geschaut, was so Stresslevel ausmacht und wir sprechen da Regenerationsverlängerungen von ein Tag plus oder sowas war das. Also wir reden nicht von Stunden, wir reden von eher von Tagen. Wenn du überlegst, hey, du brauchst irgendwie normalerweise irgendwie 3 Tage, dann brauchst du 4,5 Tage. Das ist verdammt massiv. Ja. Also ich glaube, es wird auch evidenzbasiert sicherlich gute Argumente geben, das anzunehmen, dass es deutlich weniger. Und dann, wenn wir sagen, okay, ich habe im Kopf gehabt, dass ich gesagt habe, also 30, 40%, genau wie du gesagt hast, also 60% so viel Gains so. Und ja, ich denke, das macht auch Sinn, weil wenn wir überlegen, okay, du brauchst statt 3 Tage, 4,5 Tage dann zum Erholen, das ist die Hälfte mehr. Das ist ziemlich genau das, was dazu kommt, so. Weil die 1,5 Tage mehr vom Gesamten, von den 4,5, sind dann ja ein Drittel etwa, also 30, 40% mehr. Und die Recovery nimmst du in der Regel leider nicht. Also ich glaube schon, dass es um die 30, 40% schneller sein können. Ich habe auch das Gefühl, ja, ich habe auch schon Phasen gehabt, wo der Stresslevel hoch war. Meistens halt eben schwierig halt zu sagen, was macht der Schlaf aus? Der Schlaf macht viel aus. Und meistens, wenn du gestresst bist, schläfst du weniger, beziehungsweise du bist auch gestresst, weil du weniger schläfst. Also schlecht sich halt alles. Stress macht Schlaf schlechter, schlechter, weniger Schlaf macht mehr Stress. Ja, genau. Aber ich hatte dann auch schon Phasen, wo ich halt wirklich trainiert habe. Ich war immer ins Training, habe meine Macros aufs Gramm genau gehittet. Schlaf war ein bisschen zu wenig, das hat der fragliche Confounder, der sicher auch einen großen Teil ausgemacht hat. Und ich habe in der Zeit über 1, 2 Monate dann einfach keine Gains gemacht. Also keine. Ich habe mich wirklich fast gar nicht steigern können. Und obwohl ich dann am Wochenende entspannt habe und
Das
so.
kann ich absolut fühlen,
Auch zu
gerade
Prüfungsphasen.
ja.
So. Ich hatte dort auch schon Phasen, wo dann das auch noch dazu kommt. So laut das ist halt irgendwie ein Einflussfaktor Ernährung dort, weil ich hatte in der Vorbereitung auf Staatsexamen, es ging ein paar Monate, mein Gewicht stieg stetig. Dachte, okay, top. Das Gewicht, das gestiegen ist über die paar Monate, waren glaube ich so 2,5 oder irgend sowas Kilogramm. Es war innerhalb von 2 Tagen nach der Prüfung alles wieder weg. War einfach nur Stress, Wasser.
Ja,
Und
das
dann
fühle ich.
hast, und ich habe auch in der Zeit wirklich keine, ich habe keine Fortschritte wirklich gemacht. Also vielleicht ein bisschen, aber ich könnte es wirklich nicht sagen, weil die Zahlen gingen weniger auf. Und umfangtechnisch ging auch eigentlich nichts. Optisch habe ich auch keinen wirklich großen Unterschied gesehen. Darum, ich habe das, und da habe ich, dort habe ich wenigstens, dort kann ich wenigstens sagen, okay, die Ernährung war ein bisschen zu wenig, fair enough. Oder war wenigstens der Schlaf halbwegs okay, zumindest über den großen Teil war es genug, sage ich mal. Ja, es ist schwierig zu sagen, du kannst ja wie gesagt nicht auseinandernehmen, weil du nicht so viele Einflussfaktoren hast, aber ich denke schon, dass Stress sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Also bei mir hatte ich auch schon vor 1, 2 Jahren immer das Gefühl, dass mein Progress ist nur davon abhängig, ob ich gestresst bin. Wenn ich gestresst bin, dann mache ich Progress. Wenn ich gestresst bin, dann mache ich keinen Progress. Weil der Rest ist immer on point. Ich tracke immer, ich gehe ins Training, ich skippe nie. Ich gebe im Training genügend Gas. Ich mache eigentlich alles genau gleich. Der einzige Unterschied zwischen den Zeiten, wo ich Progress mache und nichts, ist einfach Stress. Ja. Und Schlaf vielleicht auch nur ein bisschen, aber eben. Ja.
Bela, du wolltest noch was sagen dazu?
Ja, also das mit den Perioden, wo man wenig Gains macht wegen viel Stress, das fühle ich auf jeden Fall. Also wenn ich eigentlich jede Prüfungsphase so wirklich isoliert Stand vor und Stand nach Prüfungsphase anschaue, ist es meistens sehr, sehr ähnlich. Vielleicht
Ja.
mal höher, aber wirklich sehr wenig. Und das wird halt schon damit zusammenhängen.
Ja,
Also
du
auch wenn das
könntest.
Gewicht steigt und dann wieder runterdroppt oder halt eben nicht steigt, whatever, ist die Performance im Gym meistens sehr, sehr vergleichbar mit vor und nach der Prüfungsphase.
Und würdest du auch sagen, dass du dann, Also ich könnte in diesen Phasen nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass ich irgendwelchen Progress gemacht habe. Könnte sein, vielleicht ein bisschen. Könnte aber auch
Ja.
sein, dass einfach nur die Kraft in ein paar Übungen gestiegen ist, weil ich das besser koordinativ abkann. So.
Das kann gut sein, ja. Also ich
Ja.
denke, das ist dann meistens so wenig Progress, dass man es wahrscheinlich auf verschiedene Faktoren zurückführen könnte. Also eben wie zum Beispiel, vielleicht ist man effizienter geworden oder man hat es einfach besser hingekriegt oder whatever. Aber ich glaube schon, dass das oftmals halt eben rein krafttechnisch nicht so viel geht in Zeit. Und auch etwas, was Janis auch gesagt hat, mit dem extremen Gewichtsanstieg oder mit dem Gewichtsanstieg und dann dem Immediate Drop. Ich glaube, letztes Jahr in der Winterprüfungsphase oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber da habe ich über die Prüfungsphase, glaube ich, 2 oder 3 Kilo zugenommen und dann war das 3 Tage nach der letzten Prüfung,
Ja.
bam, wieder von 160 wie auf 103 Kilo unten.
War es
Also,
genau wieder gleich schwer wie
ja.
vorher und es ging auch nicht mehr hoch. Es war dann
Ja,
einfach weg.
auch die Performance im Gym. Ich weiß noch einmal, haben wir eigentlich so über die gesamte Prüfungsphase quasi durchtrainiert, Ramon. Und da lief alles so, ich sage mal, in Ordnung. Deadlift habe ich dort, glaube ich, 2,20 auf 5 oder so gezogen immer. Und dann Session ein Tag nach der Prüfungsphase 2,20 auf 9. Also ich weiß nicht, das ist wirklich so.
Ja,
Also
bei mir auch immer so
man merkt
eins,
es
zwei, ne,
teilweise so
sofort.
punktuell krass, das ist wirklich insane.
Ich muss
Wirklich.
krass. Ich muss sagen, dass das bei mir nicht so stark ist. Also minimal ja, habe ich das Gefühl, dass ich schon weniger Progress mache in Prüfungsphasen, aber eher dadurch, dass ich halt nicht so kontinuierlich vielleicht trainiert habe, dass ich da so ein bisschen aus dem Rhythmus komme, aber die reine Kraftprogression habe ich bei mir ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass ich dort wirklich viel langsamer Progress mache oder auch mein Gewicht spricht nie so stark. Ich habe es auch ganz leicht, aber eher, wir haben ja auch über das gesprochen, ich bin eher so, dass ich nicht über die ganze Prüfungsphase, sondern diese Gewichtsanstiege habe und dann den Abfall, sondern eher so am Prüfungstag bin ich dann schwerer, weil ich zum Beispiel schlecht geschlafen habe. Und bei mir ist es eher so punktuell auf die Prüfungen. Wir haben ja auch über das im Auto gesprochen, das kann ich mich noch erinnern. Ich habe wie das Gefühl, dass bei mir, also ich bin da ein bisschen anders, mich stresst dann immer relativ stark direkt vor den Prüfungen. Ich habe das Gefühl, so der aufbauende, unterbewusste Stress ist bei mir manchmal so ein bisschen tiefer oder nicht so hoch in den Prüfungsphasen.
Ja.
Dann habe ich das Gefühl, dass es bei mir nicht so einen großen Einfluss hat. Dafür so Zivildienst oder Wettkampfseason. Das ist zum Beispiel was, was mir so ein bisschen, ja, jetzt auch nochmal die Augen geöffnet hat. Da muss schon das Athletendasein nächstes Mal nochmal stärker priorisiert werden und dann noch besser mit diesem Stress umgegangen werden, weil sonst, ja, wenn du halt Athleten in der Frühlingssaison und der Herbstsaison jedes Mal hast, dann ist das schon eine ziemlich lange Periode, wo du ziemlich katabol unterwegs bist.
Ich
Also,
denke, priorisiert ist das eine, aber auch halt den Umständen entsprechend gemanagt. Also, weil man muss halt auch sehen, wenn wir jetzt an die Herbstsaison zurückdenken, du warst für 5 Wochen oder so jedes Wochenende, Donnerstag oder Freitag, weg über das ganze Wochenende. Und da werden halt deine Kapazitäten, auch deine regenerativen Kapazitäten dementsprechend eingeschränkt, dass man halt auch aus einer Trainingsperspektive nicht mit dem gleichen Load und mit der gleichen Intensität und dem gleichen Volumen weiterfahren kann wie zuvor, weil du wirst das einfach nicht stemmen können. Also ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. Stress kann man nicht immer nur kompensieren, indem man das Athletendasein besser priorisiert, sondern man muss halt auch die Umstände
Gerade den Stress erhöhen.
aushalten. Ja, weil es ist auch
Ja.
Stress oder so. Und irgendwann
Ja.
ist halt das Fass überfüllt. Und wenn
Korrekt.
extern andere Stressoren hinzukommen, muss man halt an diese Stellschraube drehen.
Das ist immer so was, was ich so ein bisschen Mühe habe einzusehen, dass man diesen Schritt zurück machen muss, sowohl in den Prüfungsphasen als auch in diesen
Und
Phasen.
du machst dir wirklich keinen Gefallen, wenn du dann gleich einfach krass weiter pushst, dann noch härter pushst. In der Regel musst du einen Schritt zurückgehen. Du musst eher sagen, hey, ich mache einen Rest-Day mehr, hey, ich
Ja.
mache einen Satz weniger. Und damit machst du auch mehr Progress. Nicht nur so, dass wir sagen,
Ja, das ist.
ja, da fühlst du dich besser, aber machst weniger Progress als Preis. Du machst auch besseren Progress, weil der
Ja.
Gesamtstressload dann geringer ist.
Ja, das ist das
Ja.
gleiche wie mit Deload. Das ist nicht eigentlich so ja, ein Umweg, sondern das ist der Weg zum maximalen Progress. Es ist nicht, dass wir hier einen Schritt zurück machen, einfach wegen lustig oder so, sondern das ist.
Ja, einfach weil man es kann, ist nicht nur der Grund.
Sondern es ist, wir machen das, weil wir das Maximum rausholen müssen. Und das ist auch bei diesen Events oder bei diesen Phasen der Fall. Man reduziert das Volumen in Prüfungsphasen nicht, weil man es einfacher haben will. Wenn man durchpushen könnte und dann mehr rausholen würde, dann würden wahrscheinlich wir alle durchpushen. Aber wir reduzieren ja genau aus diesem Grund, weil wir darum mehr rausholen. Und ich
Ja.
habe immer so ein bisschen Mühe, das bei mir selbst so einzusehen, muss ich ehrlich sagen, muss ich hier ehrlich gestehen. Ich habe
Ich
immer.
schon auch, ja. Weil ich aber auch, ich fühle das, weil ich habe auch in Prüfungsphasen teilweise komplett durchgepusht. Leute, das hat, Leute fragen mich, ja, in Prüfungsphasen, hast du das gemacht? Ich schaffe es nicht ins Training. Ich, keine Ahnung, war 6 Mal pro Woche, 5, 6 Mal pro Woche im Training. Ich sehe das Problem nicht so. Ja, vielleicht hast du einfach noch zu viel Sozialleben oder zu viel Wohlbefinden. Ja, das ist jetzt, ein bisschen, soll ich sagen. Ja, das ist die Wahrheit eigentlich, ja. Also,
Ja, es ist die Wahrheit.
es ist die Wahrheit.
Real
Weil die
Talk.
Leute fragen so,
Soziallebend.
wie kriegst du es auf die Reihe,
Ja.
indem du dein Sozialleben vernachlässigst und indem du dich selber vernachlässigst. Und dann klappt's.
Perfekt, ja.
Ist das das, was du willst? Ist das was Gutes für dich? Bin ich
Probably
inzwischen
not.
auch ein bisschen bewusster geworden und bin ich auch dran, ständig zu verändern, weil es ist einfach nicht gut. Ja. Aber das ist so ein bisschen der Preis, den du zahlst. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, wenn die Leute denken, ja, wie bringst du denn deinen Hut? Ja, ich weiß auch nicht, Mann, indem ich halt Opfer bringe, die ich eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt bringen möchte. Ja.
Ja,
Ja,
also ich denke,
ich
das ist
bin da.
allgemein etwas, das ist ja auch etwas, was Ramon und ich oft gefragt werden. Also, so wie bringt ihr das alles unter einen Hut? Studium, Coaching, Training,
Wie sagt es mir? Also
oder?
Hilfe.
Ja, da frage ich mich immer so, bringen wir es wirklich unter einen Hut oder überlegen
Ja.
wir einfach? Oder was war da deine, oder was war, wolltest du dazu sagen, Bela?
Ja, also ich wollte sagen, wir haben halt eigentlich kein Social Life, also wirklich nicht. Ramon hat noch eine Freundin, die nimmt ihn immer mal wieder aus diesem Hamsterrad ein bisschen raus, aber ich mache sehr wenig außerhalb dieser ganzen Dinge, also wirklich sehr wenig. Ich habe meine Homies so, mit denen ich, sag mal, ein Abend in der Woche irgendwas mache. Aber ansonsten bin ich einfach zu Hause und pumpe, arbeite, esse, studiere, whatever. So.
Ich möchte das auch ein bisschen ändern bei mir.
Ja.
Ja, ist
Weil ich
das
glaube,
auch.
ich wäre auch ein besserer Athlet, wenn ich mir nicht immer so zu viel aufladen würde. Das plus auch noch halt, auch wenn du jetzt Erfolg hast in dem, was du machst, irgendwann stehst du halt alleine da. Ja, dann hast du deine 3 Pokale. Ja, du hast deine Firma. Ja, du hast ein fettes Haus oder was auch immer. Aber du bist ganz alleine dort. Ist niemand mehr da, weil wenn du deine Kontakte nicht pflegst, sind sie weg.
Ja, also das war auch was, was 2022 bei mir ziemlich schlimm war. Also da habe ich schon auch einen Preis gezahlt. Also klar, es ist extrem viel vorwärts gegangen auf sehr vielen Ebenen, aber ja, da habe ich halt auch Dinge vernachlässigt und darauf bin ich auch überhaupt nicht stolz. Und das ist auch nicht was so, ja, was etwas Gutes so, sondern es ist wirklich eigentlich ja destruktiv zu dir selbst. Also es ist nicht lieb zu dir selbst, wenn du das eigentlich machst so. Also
Nein, es muss sich einfach immer bewusst sein und dann die Entscheidung bewusst treffen. Dann ist es okay, wenn man sich anders entscheidet. Aber das Ding ist halt, dass fast niemand diese Entscheidung bewusst trifft, sondern einfach so irgendwann merkt, so fuck, was mache ich eigentlich so? Ich bin nur noch daran und vernachlässige das, das, das und das. Ja, und ich denke, das Gute ist halt, wenn du Athlet bist oder auch das relativ priorisierst, dann kannst du das gar nicht so krass machen. Weil du brauchst Erholung. Und wenn du irgendwo mal irgendwie soziale Kontakte pflegst, das kann ich auch halt wirklich entspannen, das kann den Ausgleich geben und dann quasi auch dein Athletendasein verbessern. Ja? Also dieses isoliertes Mönchsein und so. Ich glaube nicht, dass das gut ist. In einem gewissen Maß, ja, also quasi nicht so Highlife-Party, Städtetrip jedes Wochenende, das ist nicht gut natürlich, aber dieses komplette isoliert sein und nur noch den ganzen Tag an Tasks rumdenken, die jetzt wichtig sind für dein Ziel. Das irgendwann macht es auch fertig. Du brauchst Pausen, wo du komplett abschaltest, mal dich komplett anderen Dingen widmest.
Ja, also
Ja.
das ist auch, und das war auch so wieder so ein Punkt, den ich mitgenommen habe von diesem Wochenende, so nicht nur fürs eigene Wohlbefinden, sondern auch fürs Athletendasein muss das dieses Jahr besser laufen als letztes Jahr, weil wenn ich so zurückdenke an wie viele Stressoren letztes Jahr am Start waren, war es sicherlich oder hätte ich da als Athlet auch nochmal deutlich mehr rausholen können, wären da weniger Stressoren da gewesen oder wären diese Stressoren vielleicht auch nochmal ein Stück besser gemanagt worden. Natürlich, einige Dinge kann man nicht kontrollieren, aber man kann halt so kontrollieren, wie viel man sich nebenbei halt noch aufhalsen, wie hart man dann auch zu sich selber so ist. Das
Genau. Exakt.
gesprochen wie ein Löwe, Bruder.
Was?
Gesprochen wie ein Löwe.
Aha, gut. Ja, und was wollten wir sonst noch? Ich glaube, das ist es eigentlich für heute. War wieder eine solide Episode.
Yes.
Und ich würde sagen, somit vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, wenn ihr bis jetzt dabei wart, das Ganze auf den sozialen Medien teilen, unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben, weil wir brauchen genau dich, wo jetzt zuhört, der uns hier supportet. Ja, und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Bis dann.